Deutschlandfunk, Information und Musik.
Knapp 6000 Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren wurden 2024 wegen einer Essstörung im Krankenhaus behandelt. Mehr als doppelt so viele wie 20 Jahre zuvor. Die häufigste Diagnose war Magersucht. Essstörungen entstehen zwar nicht durch einen einzigen Auslöser, aber der gesellschaftliche Blick auf den Körper, der spielt natürlich schon eine Rolle, heute vor allem in sozialen Medien. Extremes Dünnsein ist natürlich nicht neu. In den 1990er Jahren wurde über den sogenannten Heroin-Chic gestritten. Warum heute doch andere Bedingungen gelten, darüber habe ich mit der Psychotherapeutin Linda Klink vom Netzwerk Essstörungen Sachsen gesprochen und sie gefragt, was ihr die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sagen.
Das ist ganz spannend, denn egal welche Studie wir heranziehen, sagen die Zahlen, dass sich die Essstörungen in den letzten Jahren sozusagen stark angestiegen sind. Und um jetzt vielleicht mal DRK Kinder- und Jugendreport von 2025 zu nehmen, wird dort von einem Anstieg der Essstörungen bei Mädchen und jungen Frauen um mehr als 50% gesprochen. Und zwar seit dem Jahr 2019. Wir erleben also seit der Corona-Pandemie einen deutlichen Anstieg. Und besonders betroffen sind Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Also wir sagen, so ein Hochrisikopunkt ist während und kurz nach der Pubertät. Da stellen wir eben auch eine deutliche Nachfrage nach der Behandlung stationärer Plätze, aber auch ambulanter Plätze.
Wir sprechen ja vor allen Dingen über Magersucht heute. Die hat meistens nie nur eine Ursache. Würden Sie sagen, dass es gesellschaftliche Veränderungen gab und gibt, die erklären, warum gerade Mädchen und junge Frauen so stark davon betroffen sind? Sie haben die Corona-Pandemie genannt. Gibt es noch andere?
Wir haben da so ein biopsychosoziales Modell, wo man ausgehen kann davon, dass viele Krankheiten häufig genetische oder familiäre Ursachen haben, aber natürlich auch Persönlichkeitsfaktoren, die bei den Menschen eine Rolle spielen, eine Ausprägung von einer Krankheit im ungünstigsten Fall irgendwie bedingen. Oder aber diese gesellschaftlichen Kriterien. Und da stellen wir fest, dass Social Media natürlich eine deutlich größere Rolle hat, einfach weil Jugendliche auch viel mehr Zeit am Tag damit verbringen. Und es wäre unlogisch, wenn es quasi keinen Effekt hätte auf die Lebenswirklichkeit der Menschen.
Ich hatte den Heroin-Chic der 1990er Jahre ja schon mal thematisiert. Social Media gab es da natürlich noch nicht. Aber was unterscheidet diesen Trend zum extrem Dünnsein von heute zu damals?
Also grundsätzlich ist es ja immer eingebettet in gesellschaftliche Prozesse und um die Frage, was für Vorbilder man sich nimmt. Das war damals beim Heroin-Chic ja die Topmodels, die quasi mit diesem mageren Aussehen und auch dieser Verherrlichung von Krankheit, ich sag mal, glorifiziert wurden. Und das findet natürlich heute immer noch statt. Also gerade diese popkulturellen Narrative, dass man immer zusammen Körper, das Image, was man rüberbringen will und natürlich die Vermarktung dessen, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Ich denke, das war früher wie heute so, nur dass heute andere Wege sind, um das auszuspielen. Eben Social Media, das Handy, das jeder Jugendliche mittlerweile rund um die Uhr bei sich trägt. Was es unterscheidet, ist, dass man viel eher Teil dessen sein kann. Also, dass man sagen kann, ich poste ebenfalls Fotos von mir, von meinem Essen, wie ich diesem Schlankheitsideal nahe komme. Das ist, denke ich, eine neue Dimension, weil man sich dort ja quasi täglich daran beteiligen kann, sowohl zu werten, also andere Leute mit Kommentaren oder Likes in irgendeiner Form, die dadurch zu befeuern, als auch natürlich selber die Rolle zu spielen und den Diskurs in seiner Gruppe oder in seiner Bubble zu prägen.
Jetzt kann man natürlich auch sagen, also weil bei Social Media natürlich irgendwie viel kritisiert wird, auch zu Recht natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Social Media bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit zur Aufklärung, zum Austausch vor allen Dingen und zur Gemeinschaft. Ist das ein Aspekt, den man eigentlich, sagen wir mal, politisch eher fördern müsste?
Naja, ich denke, dass ja jeder quasi sein eigenes Social Media hat, eben aufgrund von dieser algorithmischen Verstärkung werden dem einen Inhalte angezeigt, die der andere niemals zu Gesicht bekommen wird, weshalb es wahrscheinlich schwierig ist zu gucken, ob das für alle hilfreich wäre. Was gemacht wird, ist ja, dass so verschiedene Inhalte entfernt werden, aber ob man dann tatsächlich auch das Gegenteil davon sieht, wie man sich wohlfühlen kann in seinem Körper und diese Body-Positivity-Bewegung oder Neutrality-Bewegung, wo es darum geht, dass man seinen Körper eben neutral sieht und nicht bewertet, sondern eher guckt, wie funktional und wie gut kann man mit diesem Körper leben. Das entscheidet ja am Ende der Algorithmus, was man da ausgespielt bekommt. Deswegen denke ich, ist es schwierig, das sozusagen pauschal, ob das gesund oder ungesund ist oder ob man, dann müsste man ja drüber sprechen, ne, wie will man denn allen sozusagen die positiven Aspekte näher bringen und gleichzeitig die negativen minimieren.
Ich meine, das Interessante ist ja, dass viele Betroffene eigentlich ziemlich genau wissen, dass die sozialen Medien Körperbilder verzerren und dass das zu Essstörungen führen kann oder dass es das verstärken kann. Warum schützt dieses Wissen offenbar nicht vor der Wirkung?
Ich denke, zum einen ist es auch so eine Gewohnheit, mit den sozialen Medien den Alltag zu gestalten, dass man eben doch schnell mal guckt. Es gibt ja auch diese technischen, dass man erinnert wird, wenn man geliked wurde oder wenn es eine neue Nachricht von irgendjemandem gibt, dass man ja animiert werden soll, quasi ständig auf sein Telefon zu gucken, was man natürlich umgehen kann, indem man Push-Benachrichtigungen beispielsweise ausstellt und anderes mehr. Aber häufig, und das merke ich auch, wenn ich bei Jugendlichen in Schulen bin, empfinden die das als eine total sinnvolle Möglichkeit, ihren Alltag zu gestalten, da unterwegs zu sein. Und ich denke, viele sagen, ja, das ist bestimmt schlimm, wenn das jemanden betrifft, aber mich betrifft das nie. Und wir sehen das dann rückwirkend bei Patienten, dass sie sagen, jetzt merke ich erst, in was für eine Einbahnstraße mich das geführt hat. Das hat vielleicht angefangen mit What I Eat in a Day Videos. Und dann sagen mir viele junge Mädels, warum, aber ich hole mir doch da Inspiration, was ich kochen kann.
Aber in diesen Videos, um das kurz zu erklären, da geht es darum, dass man möglichst wenig isst.
Es ist so eine Mischung, weil man natürlich am Anfang mit Kochvideos anfängt oder mit gesunder Ernährung und dann werden immer und immer mehr ähnliche Inhalte eingespielt. Und je nachdem, was man quasi länger anschaut, werden dann natürlich auch mitunter, und das ist vielleicht auch die Krux, Videos angezeigt oder Leute, Influencer oder eben auch einfach nur was auch immer, die sich als Berater ausgeben, die dann eher dazu führen, dass man in eine Essstörung reinrutscht. Also es gibt auch Menschen, die das sozusagen provozieren wollen. Es gibt auch Inhalte, die deutlich häufiger mit einer Entstehung der Essstörung verknüpft sind. Wie gesagt, viele wissen darum, vor allen Dingen, wenn sie das einmal erlebt haben, mit was für Folgen sie da zu rechnen haben. Und andere wiederum merken das quasi nie sofort oder das ist so ein schleichender Prozess. Ne? Diese Essstörung entwickelt sich ja häufig nie von einem Tag auf den nächsten, wo man plötzlich Schmerzen hat, sondern es ist so ein Prozess, der über Monate, bei manchen über Jahre gehen kann, bis eben so eine voll ausgeprägte Magersucht oder Anorexie besteht.
In dem Zusammenhang würde ich gerne über einen doch recht populären Fall einmal sprechen, nämlich über die Sängerin Ariana Grande, weil die doch auch sehr viele Reaktionen im Netz bekommen hat darauf, dass sie sehr dünn geworden ist und sie sich aus der Öffentlichkeit jetzt offenbar zurückziehen will. Was würden Sie sagen, wie lässt sich über die gesellschaftliche Wirkung von Bildern von sehr bekannten Menschen sprechen, ohne der konkreten Person eine Ferndiagnose zu stellen, aber das Problem vielleicht zu benennen?
Das ist die eigentlich spannende Frage, die super schwer zu beantworten ist. Zum einen merken wir, dass so eine öffentliche Debatte, die sich zunächst in Sorge ausdrückt, na, dann ganz schnell in Übergriffigkeit umschlägt, indem man eben Ferndiagnosen stellt, Ratschläge gibt und mitunter vielleicht aus so einer Hilflosigkeit heraus auch so eine Aggression dann mitschwingt in den Kommentaren. Jetzt mach doch mal was, lass dich doch jetzt mal behandeln. Was ja dann in Bodyshaming quasi umkippt, na, indem man einzelne Körper von einer konkreten Person mit eben solchen Kommentaren meinetwegen, auch wenn die vielleicht vermeintlich besorgt sind, ja, aber da öffentlich total zur Schau stellt. Natürlich ist die Sorge berechtigt und gerade wenn wir merken, dass eben dieses sehr, sehr dünne Schönheitsideal gesellschaftlich relevant wird und sich junge Mädchen daran orientieren, auch ist es natürlich auch wichtig, ne, dass man davor warnt und das eben nie unkommentiert gegebenenfalls in alle Jugendzimmer Einzug halten lässt. Was vielleicht ein Weg wäre, der so ein Zwischending ist, dass man schaut, dass es gesellschaftliche Ideale sind, die man auf jeden Fall kritisieren muss, dass man sich auf die Strukturen konzentriert, so wie Sie das jetzt ja auch in dem Bericht machen, dass Sie schauen, was führt denn dazu, dass man zu so einem ganz, ganz dünnen Ideal kommt und das gesellschaftlich plötzlich auch erstrebenswert scheint, jedenfalls in einigen Altersgruppen oder Milieus, aber dass man eben nicht den einzelnen Körper immer und immer wieder bewertet, betrachtet.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass das ein teilweise Prozess ist, der sich über Jahre hinziehen kann, bis es wirklich zu einer Krankheit führt. Und wir müssen, glaube ich, auch nochmal sagen, dass Magersucht im schlimmsten Fall auch zum Tod führen kann. Was ist der richtige Umgang damit? Also wie kann man sozusagen als Umfeld auch sensibilisiert werden für Warnzeichen und für die richtige Herangehensweise, die richtige Art von Hilfe?
Also wichtig ist, dass man nochmal genau schaut, was liegt denn eigentlich vor. Meistens verändern sich die Personen, die eine psychische Erkrankung kriegen, in dem Fall meinetwegen die Anorexie, die Magersucht, dass zum Beispiel eine stark eingeschränkte Nahrungsaufnahme nur noch ist. Also dass man entweder nicht mehr mit isst mit der Familie, weil man sagt, ich habe mir selber was gekocht oder schon was gegessen, obwohl man das eben nie hat. Also es wird dann eben angefangen, Lebensmittel wegzuschmeißen oder die gemeinsamen Mahlzeiten zu umgehen. Es wird parallel dazu häufig viel Sport gemacht, bis hin zu exzessiven Bewegungsdrang. Es ist ein Untergewicht sozusagen feststellbar. Und in dem Zuge isolieren sich die Betroffenen meistens auch, können weniger sozusagen mit Freunden unternehmen, gehen weniger raus. Und wenn man feststellt, mein Kind, meine Tochter oder mein Sohn hat sich verändert, dass man dann auch nochmal genau schaut, was genau hat sich verändert, in welchem Zeitraum sprechen wir, dass es quasi nie so eine vage Vermutung ist. Und dann auf jeden Fall das natürlich auch mit dem Kinderarzt, Hausarzt abklären lassen. Und gerade eben, wer in diesem Untergewichtsbereich auch schaut, wie die anderen Werte sind. Das Herz ist häufig betroffen, die Herzrate oder ja andere Parameter, die medizinisch abgeklärt werden müssen. Weil wie Sie sagen, leider ist die Anorexie die häufigste psychische Erkrankung oder die Erkrankung mit den häufigsten Todeszahlen. Und um das zu verhindern, gibt es eben eine ganze Reihe von Behandlungsmöglichkeiten, die dann aber eben auch wahrgenommen werden sollten.
Sagt die Psychotherapeutin Linda Kling vom Netzwerk Essstörungen in Sachsen.